ein tschechisches Ahoi an alle Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen also bei Radio Prag, den Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Ich begrüße Sie zu unserem Wochenendprogramm. Bei uns geht es heute unter anderem um einen Librettoschreiber, der aber auch ein Spitzel der Habsburger Staatspolizei gewesen ist. Außerdem haben wir für Sie eine neue Lektion aus unserem Sprachkurs. Doch zunächst tauchen wir ein in die Welt des Kinos. Der Dreiteiler Tannbach vom Schicksal eines deutschen Dorfes nach dem Zweiten Weltkrieg wurde in Nordböhmen gedreht. Die Serie Charité über das älteste Krankenhaus Berlins wurde in Prag gemacht. Und auch der Film Himmel und Hölle über den Kirchenreformator Martin Luther entstand in Tschechien. Deutsche Filmemacher drehen gerne im Nachbarland. Einer der Gründe ist, dass Tschechien seit 2010 ausländische Produktionen fördert. Filmemacher erhalten 20% der Kosten zurückerstattet, die sie hierzulande für die Dreharbeiten ausgeben. Mehr dazu im Interview mit der Leiterin der tschechischen Filmkommission, Ludmila Klausová. Die Fragen stellte Markéta Kachlíková.
Frau Klausová, Sie leiten die tschechische Filmkommission. Was ist die Aufgabe der Kommission?
Erstmal würde ich gern sagen, dass wir nennen das Filmkommission. Das ist einfach ein englischer Begriff, der in der Filmbranche auf der ganzen Welt bekannt ist. Es ist keine tschechische Erfindung. Auch in Deutschland gibt es Filmkommissions. Jedes Bundesland hat eine Filmkommission. Und es ist das Gleiche auf der ganzen Welt. Die Filmkommission ist dazu da, erstens die Region zu repräsentieren, für die sie zuständig ist, sie nach außen zu promoten, zu bewerben und zweitens die Produzenten und Filmemacher, die in die Region von außen reinkommen, dann informieren über die Location, über die finanziellen Bedingungen, über die Drehgenehmigungen und so weiter. Also in unserem Falle, die tschechische Filmkommission ist zuständig für die Tschechische Republik und wir promoten das Land vor allem nach außen, ins Ausland, damit die Filmleute wissen, dass man bei uns drehen kann, was das kostet, was wir für schöne Drehorte haben, etc. etc. Im Falle von Deutschland, wenn es, weiß nicht, Filmkommission Bayern ist, dann natürlich, die kümmern sich um das Bundesland Bayern und ihre Ansprechpartner sind die deutschen Produzenten aus dem ganzen Land, aber natürlich auch die ausländischen Produzenten.
Wie groß ist das Interesse ausländischer Filmteams an der Arbeit in Tschechien?
Es ist sehr konstant. Es war schon nach der Wende in den 90ern sehr, sehr hoch, das Interesse. Und es bleibt sehr hoch. Natürlich, dass die Bedingungen außerhalb von Tschechien haben sich verändert. Viele Länder haben die sogenannten Incentives, Steueranreize eingeführt, die mehr oder minder im Mittelpunkt aller Fragen stehen. Und erst dann kommt halt die Frage nach Location, nach Infrastruktur, nach den Drehteams und Filmleuten. Aber die meisten Fragen drehen sich einfach um die Incentives. Wie viel bekomme ich, wenn ich bei Ihnen drehe? Das ist so die Standardfrage. Das war vor 20 Jahren nicht der Fall.
Wenn wir einige Beispiele nennen, welche Filme oder Filmproduktionen wurden in der letzten Zeit in Tschechien gedreht?
Letztes Jahr war ziemlich interessant und es hat sich auch bei uns gezeigt, was so der Trend der letzten Jahre ist, dass nämlich zunehmend Big-Budget-Fernsehproduktionen kommen. Und im letzten Jahr hatten wir 3 große Serien, die in Tschechien gedreht worden sind und alle historisch. Das eine war für Sky, für die britische Sky-Serie, 10-teilige Serie Britannia über das Römische Reich. Dann gab es eine Serie bei History Channel über die Templerritter. und National Geographic hat 10-teilige Serie über Albert Einstein gedreht bei uns unter dem Titel Genius, Genie. Das waren alles Dreharbeiten für ein halbes Jahr mit ganz vielen tschechischen Filmleuten, die da mitgemacht haben, mit ganz vielen Locations. Dieses Jahr wird auch eine große Serie bei uns gedreht von der Bavaria Film Production, Das Boot. Das ist natürlich die Geschichte, die wir alle kennen, die von Wolfgang Petersen verfilmt wurde, damals mit Jürgen Prochnow und Herbert Grönemeyer. Jetzt wird es als 8-teilige Serie gedreht. Also im Grunde, jetzt die Titel beiseite, sind meistens historische Stoffe und ganz viel Fernsehfilme und Fernsehserien.
Wie sieht Ihr Angebot konkret aus? Sie bieten oder die Filmteams oder Filmproduzenten Fragen nach bestimmten Orten oder nach bestimmten Motiven oder wie ist das?
Wenn es um die Drehorte oder die Locations geht, fragen sie nach Motiven natürlich. Das ist nicht so, dass sie ganz genau wissen, in welchem Ort sie drehen wollen, aber es sind die Motive, weiß nicht, historische Gebäude, Schlösser, Burgen, historische Straßen, Naturmotive. Und wir müssen dann sozusagen, unsere Arbeit ist es nicht unbedingt, die genauen Drehorte zu finden, sondern sie zu überzeugen, dass es bei uns geht. Wir sind so die erste Anlaufstelle, die Ihnen sozusagen die Informationen geben soll über die Bedingungen und Möglichkeiten. Wir überzeugen die Produzenten, dass es bei uns mit diesem bestimmten Stoff gehen wird. Und wenn sie dann überzeugt sind, dann nehmen sie natürlich eine tschechische Produktionsfirma, einen tschechischen Serviceproduzenten, der für sie das ganze Paket sozusagen zusammenstellt, die konkreten Locations findet, tschechische Filmschaffende anstellt, Unterkunft organisiert und alles. Wir machen keine Produktion. Wir informieren, überzeugen, vergewissern die, dass sie bei uns in guten Händen sind. Aber die eigentliche Arbeit, das sind dann die tschechischen Produktionsfirmen.
Prag, die historische Stadt, ist wahrscheinlich ein beliebtes oder ein beliebter Ort, eine beliebte Filmkulisse. Welche anderen Orte in Tschechien sind bei den Filmschaffenden beliebt? Kann man das so sagen?
Ja, es hängt von den Motiven ab. Und es kann sein, dass in einem Jahr ganz bestimmte Motive gefragt sind und nächstes Jahr wird es anders sein. Aber wenn wir jetzt verallgemeinern, sind das viel historische Schlösser und Burgen, zum Beispiel die Burg Křivoklát oder ja, die Nähe zu Prag entscheidet ganz oft. Wenn wir dann weitergehen, dann vielleicht die Burg Pernstein oder das Schloss Kroměříž, die ziemlich einzigartig sind. Die Stadt Liberec ist sehr beliebt, nicht nur, weil sie interessante Location bieten, gerade für deutsche Filme, die haben so deutsche Sudeten-Architektur, die einfach sehr gut in deutsche historische Filme passt. Aber die Stadtregierung, der Bürgermeister sind sehr filmingfreundlich. Deshalb ist es sehr willkommene Abwechslung zu Prag, weil Prag ist einfach sehr schwierig, langwierig, das Genehmigungsprozess. Prag ist einfach überfüllt. Ja, und die Behörden reagieren dementsprechend. Und die kleinen Orte in Tschechien, die sind dann wirklich viel flexibler, begeisterter. Auch die Einwohner sind froh, wenn bei denen was losgeht. Und ja, Liberec, Ústí, die Ústí-Region ist sehr beliebt. Die Olomouc und die Olomouc-Region, ja.
Wie groß ist das Interesse deutscher oder deutschsprachiger Filmproduzenten? In der Vergangenheit gab es sogar eine Tradition. Bei dem Filmfestival in Karlsbad wurde in diesem Jahr Václav Vorlíček für sein Lebenswerk mit dem Preis geehrt. Der hat viele Filme gedreht, die in tschechoslowakisch-deutscher Koproduktion entstanden sind und die auch in den deutschsprachigen Ländern sehr bekannt sind. Knüpft man an diese Tradition heute an?
Ich weiß nicht. ich würde diese Beziehung nicht unbedingt da herstellen. Aber das Interesse von den deutschen Produzenten ist groß, vor allem in dem Bereich der Fernsehfilme. Weil nämlich, erstens, was die historischen Stoffe angeht, man hier offenbar eine größere Auswahl an historischen Locations, so vielseitigen historischen Locations findet. Natürlich, die Arbeitskraft ist immer noch günstiger hier. Man hat sehr gute Tradition, was den Bau von Dekorationen angeht, Kostüme, Requisiten. Natürlich, das ist noch von den Zeiten des Barandow-Studios und der Märchenfilme und historischen Filme. Da knüpft man sicher da an. Aber was auch eine Rolle spielt in Deutschland, die Steueranreize, die Deutschland gibt, beziehen sich nicht auf Fernsehproduktion. In Tschechien doch. Deshalb ist es für die Produzenten doppelt so günstig, das hier zu machen. Und wir haben jährlich vielleicht 10 große Fernsehproduktionen aus Deutschland. 90% sind historische Stoffe von Mittelalter bis 80er des letzten Jahrhunderts. Und natürlich die Nähe zu Deutschland spielt auch eine Rolle. Sie können fürs Wochenende nach Hause fahren. Also ja, wir sind sehr beliebt bei den Deutschen, würde ich sagen.
Welche konkreten Produktionen wurden hier in der letzten Zeit gemacht und welche plant man vielleicht für die nächste Zukunft?
Von den Produktionen der letzten, weiß nicht, 2-3 Jahre, die man in Deutschland kennen würde, es ist Dreiteiler, glaube ich, Tannbach, der schon vor 2 Jahren lief. Dieses Jahr lief Zweiteiler über die Gebrüder Dassler, die Begründer der Puma- und Adidas-Marke. Ich glaube, das hieß Duell der Brüder. Eine Serie Charité über das Berliner Krankenhaus Ende des 19. Jahrhunderts. Letztes Jahr hat man hier einiges über Martin Luther gedreht, weil dieses Jahr ein Jubiläum ist. Der Film, auch glaube ich ein Zweiteiler, heißt Himmel und Hölle. Dieses Jahr wurde Tannbach 2, so die Fortsetzung dieser Tannbach-Geschichte, gedreht. Ein Dokudrama über Bertolt Brecht. Und jetzt ist in der Vorbereitung ein Fernsehfilm über Rudolf Mooshammer, die Mode-Ikone aus München. Und ich habe schon genannt, dass die Serie Das Boot in Koproduktion von Bavaria Fernsehproduction und Sky.
Das war Ludmila Klausová, Leiterin der Tschechischen Filmkommission. Das Interview geführt hat Markéta Kachlíková. Und sie ist auch verantwortlich bei uns für die Tschechisch-Lektion. Sie hören eine Wiederholung vom Freitag.
Die Ferien sind lang und die Geldbörse ist leer. Einen Ausweg aus dieser Lage bietet ein Ferienjob. Die Sommerzeit ist Urlaubszeit.
Doba dovolených.
Schüler und Studierende genießen ihre Ferien.
Prázdniny.
Die hierzulande die beiden Monate Juli und August dauern. Man muss nicht in den Unterricht oder zu Vorlesungen gehen, doch häufig nutzt man die Zeit, um zu arbeiten.
Pracovat.
Der Sommer ist die ideale Zeit, besonders für Studierende, sich etwas hinzuzuverdienen.
Přivydělat si.
Man sucht daher nach einem Ferienjob. In der Umgangssprache wird im Tschechischen das Wort
Job
gebraucht. Eine längere Tradition hat allerdings hierzulande der Begriff
Brigade.
Ein Saisonarbeiter heißt dementsprechend
Brigadník.
In der kommunistischen Zeit waren die Saisonarbeiten eine Pflicht für Schüler und Studierende. Man half vor allem bei der Ernte.
Sklizeň.
Am populärsten war dabei der Einsatz bei der Hopfenernte.
Chmelová brigáda.
Heute geht man freiwillig jobben.
Jít na brigádu.
Und das kann man etwa in einem Supermarkt machen, indem man Regale auffüllt.
Plnit regály.
Oder als Hilfskraft,
pomocná síla,
in der Gastronomie,
gastronomie,
beziehungsweise bei verschiedenen Sommerfestivals,
letní festivaly.
Man kann alles Mögliche verkaufen,
prodávat,
Büroarbeit machen,
administrativní práce.
Werbezettel verteilen,
rozdávat reklamní letáky,
oder aber etwa als Tutor in einem Sommercamp,
vedoucí na táboře,
die Kinder betreuen. Auf Wiederhören.
Naslyšenou.
Karel Sabina ist heute vor allem dafür bekannt, dass er die Libretti der wichtigsten beiden Opern von Bedřich Smetana geschrieben hat und weil er Spitzel der K&K-Staatspolizei war. Sein Schicksal entspricht auch diesem Bild. Er arbeitete sich zu einem anerkannten Publizisten und beliebten Dichter empor, starb aber vereinsamt als Verräter. Jakub Šiška schildert Sabinas Schicksal. Sie hören eine Wiederholung aus unserer Sendereihe Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Juli 1872. In einem Haus im Prager Stadtzentrum findet ein seltsamer Gerichtsprozess statt. In der Wohnung des Juristen und Politikers Jan Kučera versammeln sich 7 selbsternannte Richter. Sie sind Redakteure der Národní listy, Volksblätter, einer der einflussreichsten Zeitungen im Königreich Böhmen. Zu ihnen gehören heute bekannte Schriftsteller wie Vítězslav Hájek und Jana Neruda. Das Urteil lautet, der Spitzel und Volksverräter Karel Sabina müsse Böhmen ein für allemal verlassen, im Austausch gegen die Zusage, dass die Zeitung seinen Fall nicht weiter ausschlachten werde. Der Angeklagte stimmt dem Ultimatum zu, trotzdem erfährt ganz Prag in den folgenden Tagen von seinem Fall. Was die Nationalisten damals als äußerst sündiges Verbrechen andeuten, lässt sich heute mit mehr Nachsicht beurteilen. Karel Sabina arbeitete damals wirklich für die Geheimpolizei. Was er aber zuvor hatte durchstehen müssen, das möchte niemand erleben. Michal Charipar ist Literaturhistoriker an der Tschechischen Akademie der Wissenschaften.
In den Geburtsmatrikeln ist Karel Sabina als uneheliches Kind eingetragen. Das gab zu vielen Legenden Anlass, die auch Sabina selbst verbreitet hat. Er wusste wahrscheinlich, dass sein offizieller Vater nicht der Richtige war. Seine Mutter war eine arme Frau, die erst nach der Geburt von Karel einen ebenso armen Maurer heiratete. Karel verbreitete jedoch schon als Junge die Legende, dass sein Vater eigentlich ein polnischer Offizier namens Jablonski oder Jablonowski sei, ein ehemaliger Soldat der napoleonischen Armee.
Sabina scheint begabt und redegewandt, daher schafft er es sogar aufs Gymnasium. Ein anschließendes Studium der Philosophie beendet er zwar nicht, doch freundet er sich dabei mit dem romantischen Dichter Karel Hynek Mácha an. Beide äußern sich sehr kritisch über die damaligen Zustände in der Habsburger Monarchie, die nach dem Wiener Kongress eine reaktionäre Politik betreibt. Sabina schreibt sowohl für die deutschsprachigen Zeitschriften Der Komet und Der Deutsche Planet, als auch für die tschechischen Quiete, die Blüten. Bald bekommt er es mit der Zensur zu tun, die Geheimpolizei verfolgt ihn auf Schritt und Tritt. Um der Beobachtung zu entkommen, zieht der Journalist 1838 nach Wien. Aber auch dort zeigt die Polizei kein Verständnis für Sabinas Beiträge, in denen er zur Revolution auffordert. Dann kehrt er nach Prag zurück und fördert die slawischsprachige Literatur, indem er die Werke von tschechischen, slowakischen und russischen Autoren ins Deutsche übersetzt. Seine politischen Überzeugungen gibt er jedoch nicht auf. 1848 gründet er mit weiteren Mitstreitern die Radikaldemokratische Partei. Sie vertritt äußerst liberale bis sozialistische Ideen. Václav Vaněk von der Prager Karls-Universität.
Radikální demokraté měli představu, že by bylo možné
Die radikalen Demokraten waren der Meinung, dass sich die damals formierende tschechische Gesellschaft der revolutionären Bewegung Europas anschließen sollte. Dagegen wandten sich jedoch gemäßigte tschechische Politiker wie František Palacký oder Karel Havlíček Borovský, die eher ein langsames Vorgehen befürworteten. Die tschechische Gesellschaft sei noch zu jung und müsse viele innere Widersprüche überwinden, hieß es. Sabina wollte darauf aber nicht eingehen. Er war wahrscheinlich der Einzige, der den Aufstand fortsetzen wollte, obwohl inzwischen klar war, dass diesem kein Erfolg beschieden sein wird.
Sabina stand allerdings nicht auf den Barrikaden, er unterstützte den Aufstand als Journalist. Im März 1848 konnten er und seine Berufskollegen feiern. In der Habsburger Monarchie wurde die Zensur aufgehoben. Unabhängige Zeitungen schossen wie Pilze aus dem Boden. Doch schon im Juni wurde die Revolution erstickt, als Marschall Alfred Windischgrätz die Kanonen auffahren ließ und Prag erstürmte. Die blutigen Ereignisse in den Prager Gassen beschrieb Sabina später im Roman König Ferdinand der Fünfte der Gütige. Für ihn hatte die Niederschlagung der Revolution schlimme Folgen. Michal Charipar.
Sabina wurde während der Revolution zweimal inhaftiert, zunächst im Juni 1848, gleich nach dem Einmarsch der Windischgrätz-Truppen. Nach ein paar Monaten wurde er aber freigelassen, ohne dass es zu einer Gerichtsverhandlung gekommen war. Das war aber auch bei vielen anderen der Fall. Im Mai 1849 kam es erneut zum Versuch eines politischen Umsturzes und wieder erfolglos. Die meisten Akteure, einschließlich Sabina, wurden festgenommen. 3 Jahre lang verbrachte Sabina in einer Einzelzelle auf der Prager Burg, bis der Gerichtsprozess begann. Die Anklage lautete auf Hochverrat. Dafür drohte ihm die Todesstrafe. Er wurde aber vom Kaiser begnadigt und erhielt 18 Jahre Kerkerhaft.
Sabina kam in die Kerker von Olomouc, die aber nicht so hart waren wie auf jene auf der Prager Burg. Die politischen Häftlinge wurden dort nicht wie Kriminelle behandelt, sie hatten gewisse Privilegien. So wurde ihnen unter anderem erlaubt zu schreiben, Bücher zu lesen und sogar selbst Essen zu kochen. Nach 8 Jahren kam Sabina frei und konnte nach Prag zurückkehren, doch mittlerweile war er mittellos.
Nach seiner Freilassung galt Sabina nur als amnestierter Hochverräter. Erst 1861 erhielt er alle seine Rechte als Bürger zurück. Durchgehend wurde er polizeilich streng überwacht. Sabina durfte zum Beispiel ohne vorausgehende Zustimmung nichts veröffentlichen. Einmal wurde er für 3 Tage eingesperrt, weil er zum 50. Geburtstag des Prager Konservatoriums ein kurzes Gedicht über die Schönheit der Musik geschrieben hatte. Doch Sabina musste schreiben, um seinen Unterhalt zu bestreiten. Im Juli 1859 willigte er schließlich ein, die Polizei regelmäßig über die Aktivitäten der Opposition zu informieren. Damit hörte die Überwachung aber nicht auf. Im Gegenteil, die Polizei überprüfte seine Meldungen, sie wusste genau, wo er war und mit wem er Kontakte pflegte.
Von der monatlichen Belohnung in Höhe von 100 Gulden konnte Sabina zwar nicht reich werden, aber relativ gut leben. 15 Jahre lang war er als Polizeispitzel tätig. Zugleich arbeitete er in der Redaktion der Národní listy, hielt eine Rede bei der Grundsteinlegung für das Prager Nationaltheater und leitete die Zeitschrift Der Slave. Daneben verfasste Sabina historische Romane, die von den Lesern und Kritikern sehr geschätzt wurden. Für den Komponist Bedřich Smetana schrieb er 2 Opernlibrettos, für die Brandenburger in Böhmen und für die verkaufte Braut. Die Bombe explodierte im Februar 1870. Die Wiener Zeitung Das Vaterland schrieb, ohne Namensnennung, über einen Spitzel, der sich als tschechischer Nationalpatriot ausgeben würde. Die Details wiesen alle auf Sabina hin. Václav Vaněk.
O Sabinově konfidenství se mluvilo, proslýchalo už v 60. letech. Když se potom na počátku...
Über Sabinas Doppelrolle waren bereits in den 1860er Jahren Gerüchte aufgekommen. Nachdem sich diese bestätigt hatten, versammelten sich seine Kollegen aus der Redaktion der Narodni Listy und wollten die Sache in Ruhe begraben. Sabinas Auswanderung sollte den Fall lösen. Er fuhr auch tatsächlich weg, aber kaum war er in Dresden, verbreitete sich die Geschichte in Prag wie ein Lauffeuer. Sabina kehrte zurück, um sich gegen die Ehrverletzung zu verteidigen. Heute wissen wir aber, dass er nur seine eigenen Lügen verteidigt hat.
Für Sabinas frühere Bekannte und Freunde war die Sache klar. Alle wandten sich von ihm ab, die Redaktion kündigte ihm. Der ehemalige Revolutionär konnte angeblich nur noch nachts auf die Straße gehen, um nicht gelyncht zu werden. Als er 1877 starb, kamen nur ein paar Familienmitglieder zu seiner Beerdigung. Und auf seinem Grab stand bis 1932 noch nicht einmal sein Name.
Dies war ein Beitrag von Jakub Šiška und damit sind wir für heute am Ende unseres Programms angelangt. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou.